ARD. Herzlich willkommen, bonjour, zur allerletzten Folge aus Paris. Und wir haben die letzten Medaillen für Deutschland für euch. Bahnradsportlerin Lea Friedrich holt Silber im Sprint. Und die Handballer?
Die Deutschen haben ein tolles Turnier gespielt, mit einer Ausnahme. Das war das Olympische Endspiel, das mit 26-39 krachend verloren geht. Die Enttäuschung wird sich bei den Deutschen einigermaßen in Grenzen halten können, denn sie müssen anerkennen, dass Dänemark an diesem Tag das deutlich stärkere Team war. Und ganz nebenbei hatten sie ab der 15. Spielminute auch schon Gelegenheit, sich an die Niederlage zu gewöhnen.
Hallo, ich bin Justus Weigand.
Und ich bin Johannes Große.
Wir haben Silber beim Hockey gewonnen.
Und ihr hört den Sportschau Olympia Podcast.
Tag 16 mit Kerstin Hermes und Moritz Kasalet.
Ein letztes Mal sagen wir Bonjour aus dem Deutschen Haus, das ja hier in einem Rugby-Stadion ist und in dem mehr als zwei Wochen lang jeden Tag das Fanfest stattgefunden hat. Und auch heute waren da unten im Innenraum noch ein paar hundert Fans in knalliger Sonne, 30 Grad haben wir heute. Die haben das Handballfinale gemeinsam gesehen. Stimmung war jetzt eher so verhalten, aber was willst du auch erwarten, ne? War von Anfang an ziemlich deutlich.
Ja, es ist Silber geworden am Ende nach der finalen Niederlage gegen Dänemark, aber ein wahnsinnig toller und großer Erfolg. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht, unseren Handballern zuzuschauen.
Absolut. Das war also die letzte deutsche Medaille hier in Paris. Die 33. Die 32. hatte vorher Lea Friedrich im Velodrom geholt. Silber im Sprint.
Also Friedrich von vorn, Alice Andrews aus der zweiten Position legt sich ihre Gegnerin zurecht. Die Frau mit dem schwarzen Trikot hinter der mit dem weißen. Und jetzt kommt Alice Andrews auf der Gegenseite schon vorbei an Lea Friedrich. Das ist ein überragendes Rennen bis hierher der Neuseeländerin. Da kann Lea Friedrich nicht kontern. Das ist ganz einfach eine klare Überlegenheit. Bei Lea Friedrich war der Tank leer. Sie verliert dieses Finale, aber sie kann die Silbermedaille feiern.
Ja, einfach mega schön. Ich bin richtig stolz auf mich, jetzt nochmal in der Einzeldisziplin eine Medaille gewonnen zu haben. Das ist meine erste Medaille in der Einzeldisziplin bei den Olympischen Spielen. Ja, es war eine mega harte mentale Arbeit. Der ganze Wettkampf hat sich ultra lange gezogen. Es war einfach so ein harter Kampf gegen mich selber, aber ich bin jetzt mega stolz, einfach die Silbermedaille um den Hals zu tragen und ja, freue mich jetzt riesig auf meinen Urlaub.
Ja, Urlaub brauchen jetzt viele, glaube ich.
Ich glaube, wir gehören eigentlich auch dazu, aber für uns geht es gleich dann auch schon wieder direkt weiter.
Wir wollen ja auch nicht jammern, es war ja fast wie Urlaub hier eigentlich.
Genau, ja. 12-mal Gold, also 13-mal Silber und 8-mal Bronze. Das ist die deutsche Bilanz von Paris, macht Platz 9 im Medaillenspiegel. Und darüber sprechen wir jetzt mit Olaf Tabor, dem Vorstand Leistungssport im Deutschen Olympischen Sportbund. Hallo.
Schönen guten Tag.
Wie fällt Ihre Bilanz jetzt aus?
Wir haben ein sehr sympathisches, ein sehr motiviertes, ein sehr engagiertes deutsches Team gesehen hier in Paris und alle waren mindestens darauf aus, persönliche Bestleistungen zu erbringen, ihr Bestes in ihren Wettbewerben zu geben und am Ende möglichst aufs Podest zu springen. Insofern haben wir großartige Fights gesehen, wir haben Medaillenerfolge gesehen, die lange in Erinnerung bleiben, im Schwimmen, in der Leichtathletik gestern, bei der rhythmischen Sportgymnastik, im Kanu, an vielen Stellen, wo wir wirklich großartigen Sport, hochklassigen Sport gesehen haben. Und es waren auch zwei Schlachten dabei, an die ich mich noch lange erinnern werde. Das Viertelfinale unserer Handballmänner gegen Frankreich, mit einem nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg am Ende und ganz sicher auch das Finale der Herren Hockeyspieler, das leider verloren gegangen ist im Penaltyschießen. Beides gehört zum Sport, gewinnen und verlieren, und das haben wir hier in Paris auch erlebt.
Ja, aber Sie wissen auch, dass am Ende immer die Medaillen gezählt werden. Das war ja auch vor den Spielen bei Ihnen ganz klar so. Und da zählen starke Leistungen auf Platz 5 oder auf Platz 4 nun mal nicht rein. In Tokio waren es 37 Medaillen für das deutsche Team, hier sind es auf jeden Fall weniger. Und die Ausbeute vor 3 Jahren wurde schon so als Tiefpunkt bezeichnet. Was ist denn das dann hier in Paris?
Es ist sicher richtig, dass üblicherweise jedenfalls die ersten 3 Platzierungen angeschaut werden, aber man muss sich ja nicht daran beteiligen. Und ich habe das zu keinem Zeitpunkt getan, tue das auch jetzt nicht. Für mich geht es um die Frage, Weltklasseleistungen auch zu würdigen, wo sie hingehören. Und Weltklasseleistungen hören nicht bei Platz 3 auf. Wir haben erlebt, dass es 2/10, 4/100 sein können, die zu einem Bronzeplatz fehlen. Und dann kann man ja nicht sagen, der Platz 4 oder der Platz 5 ist plötzlich irgendwie nicht mehr einer Erwähnung würdig. Das sehe ich tatsächlich genauso. Richtig ist, und das müssen wir der Ehrlichkeit wegen auch so zugestehen, dass wir die Gesamtmedaillenzahl von Tokio nicht mehr erreichen, dass wir aber gleichwohl mehr Gold gewonnen haben. Und was mich ganz besonders freut, dass wir so viele Teamsportarten dabei hatten, wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und dass alle Teamsportarten, alle 8, ins Viertelfinale gekommen sind. Die Hälfte davon ins Halbfinale und wir sehen zwei im Finale spielen. Also insofern gerade dieser Mannschaftsteil, der in den vergangenen Jahren durchaus nicht so sehr erfolgreich gewesen ist, hat hier gezeigt, was er drauf hat und auch, dass er die Mannschaft, also die Olympiamannschaft, aber auch die daheim Zuschauenden in Deutschland begeistern kann. Und insofern fällt trotz der geringeren Gesamtausbeute mein Fazit positiv aus.
Mhm. Natürlich wird jetzt nach Olympischen Spielen alles so ein bisschen auch auseinandergenommen. Vieles wird analysiert. Der DLV-Sportvorstand Jörg Bügner sagt, Deutschland hätte eigentlich die Talente, man müsse sie eben nur finden. Und er sagt, wir schreiben Excel-Tabellen, die anderen trainieren. Also er kritisiert auch die Bürokratie in Deutschland, die es ja nicht nur im Sportbereich gibt. Und er sagt auch, es gebe zu wenige Trainer. Was läuft denn falsch in Deutschland?
Die gerade angesprochene Medaillenbilanz, die ich auch nicht wegdiskutieren kann, zeigt ja seit mehr als zwei Jahrzehnten deutlich in die falsche Richtung. Und auch wir können hier in Paris die Tendenz noch nicht aufhalten. Und die Ursache dafür ist vielfältig. Es gibt nicht nur ein oder zwei Gründe, an denen man leicht sozusagen Veränderungen herbeiführen und dann auch möglicherweise gleich Verbesserungen sehen kann, sondern Leistungssportsysteme sind komplex und das Leistungssportsystem in Deutschland ist einzig. Insofern sind die Dinge, die Jörg Bügner angesprochen hat, alle richtig. Wir haben zu viel Bürokratie in unserem System. Wir wenden zu viel Ressource auf, die nicht dem Athleten, der Athletin zugutekommen. Und seine Beschreibung, wir füllen Excel-Tabellen, trifft leider allzu oft die Realität vieler Trainerinnen und Trainer, vieler Sportdirektorinnen und Sportdirektoren.
Also es ist wirklich wörtlich zu nehmen.
Ja, wir haben tatsächlich zu viel Mikrosteuerung im System, die uns tatsächlich nicht weiterbringt. Die rückwirkende Bilanz macht es ja deutlich.
Können Sie das mal erklären? Was genau ist das Problem da?
Wir haben in dem Versuch letztlich über immer kleinteiligere Organisation und Steuerung in den letzten 8 Jahren versucht, stärker zu organisieren und zu koordinieren, wo die Fördermittel hinfließen. Dabei haben wir uns aber ein Korsett gegeben, das quasi keine Flexibilität oder Kreativität mehr zulässt. Und genau darunter leiden wir im Moment gerade. Leistungssport ist ja nicht davon abhängig, dass alle das Gleiche tun, sondern dass es ein paar wenige gibt, die etwas tun, was die anderen nicht tun. Und die werden dann Olympiasieger. Und an der Stelle haben wir uns ein Stück weit selber der Flexibilität beraubt, die wir dringend wieder brauchen. Und das werden wir künftig wiederherstellen.
Ja, obwohl auf der anderen Seite, also ich erinnere mich an Zeiten, wo eben zum Beispiel auch von der Bundesregierung nicht genau kontrolliert worden ist, wo Fördergelder eigentlich hingehen. Und dann wurden da teilweise auch medizinische Einrichtungen unterstützt, bei denen das im Nachhinein dann vielleicht an der falschen Stelle gewesen ist. Also Kontrolle ist ja schon auch gut und muss ja auch sein.
Keine Frage. Es geht hier um Steuergelder und niemand hat vor, dass künftig die Mittel wieder freihändig ausgegeben werden würden. Das wird auch von keinem Vertreter des Sports gefordert. Aber gleichwohl kann man es übertreiben und das haben wir getan. Das konstatiert ja sogar der Bundesrechnungshof, also derjenige, der am allerwenigsten vielleicht verdächtig wäre, an der Stelle zu fordern, dass die Bürokratie abgebaut werden muss. Und insofern, glaube ich, ist das ein gutes Indiz dafür, dass wir wieder zurück müssen zu einer stärkeren mit Augenmaß, aber auch mit einer notwendigen Kontrolle versehenen Förderung. Und es ist auch nur ein Baustein. Insofern, die Trainerinnen und Trainer sind angesprochen worden. Das ist sozusagen die zweite große Komponente neben den Athletinnen und Athleten selber, das eigentliche Leistungsduo, um das es geht, in allen Sportarten, wo wir leider den ein oder anderen richtig guten Trainer verloren haben ins Ausland, weil dort bessere Bedingungen angeboten werden. Und das müssen wir dringend korrigieren, damit unsere eigenen Top-Leute im Land bleiben.
Das muss Sie doch wahnsinnig ärgern. Also das ist ja auch nichts Neues, kein neues Phänomen, dass Trainer abgeworben werden, weil die eben woanders mehr Kohle bekommen. Aber also wenn es daran liegt, das kann es doch eigentlich nicht sein, oder?
Das ist der Grund, weswegen wir an der Stelle ja gerade ein Sportfördergesetz auf den Weg bringen, weil wir das A als einen Braindrain empfinden, den man jetzt auch nicht ohne weiteres ausgleichen kann. Dass anderswo auch Summen geboten werden, mit denen wir künftig ebenfalls nicht konkurrieren können, gehört zur Realität, die wir uns stellen müssen. Aber dass sozusagen erstmal die Rahmenbedingungen dafür vorhanden sind, dass diejenigen, die im Land bleiben wollen und weiterhin Team D mit ihrer Expertise unterstützen möchten, dazu auch Gelegenheit haben, das muss unser Ziel sein. Und da müssen wir mehr tun, um unsere Trainerinnen und Trainer von ihrem eigenen Land zu überzeugen und von der Tatsache, dass sie für Team D tätig werden müssen.
Ja, bei manchen ist es ja auch gelungen. Ja, von Eiden zum Beispiel im Bahnradsport bei den Sprintern, der ist zurückgekommen aus Großbritannien. Sie haben gerade dieses Sportfördergesetz schon angesprochen. Bis jetzt sagen Sportlerinnen und Sportler, zum Beispiel die Leichtathletin Gina Lückenkömper, Deutschland hat kein Fördersystem, sondern ein Belohnungssystem. Was wird sich denn mit der neuen Förderung konkret für die Sportlerinnen und Sportler auch ändern?
Zunächst mal bekommen wir etwas, das alle anderen erfolgreicheren Länder in der Welt haben und wir noch nicht, nämlich eine unabhängige, singuläre Institution, die Förderung und Steuerung des Leistungssports unter einem Dach hat. Wir hatten das bisher nicht. Bei uns in Deutschland waren das zwei Institutionen mit dem Bundesinnenministerium und dem Deutschen Olympischen Sportbund. Und das war offensichtlich nicht erfolgreich genug. Das heißt, wir kommen erstmals an den Punkt, wo tatsächlich eine Institution die notwendigen Entscheidungen treffen kann, auch möglicherweise harte Entscheidungen, die einem schwerfallen, um die notwendigen Schritte zu gehen, damit Anreize gesetzt werden, in den verschiedenen Sportarten und Disziplinen tatsächlich die Besten zu fördern und damit auch wieder auf den Pfad der Tugend zurückzukommen.
Was meinen Sie mit harten Entscheidungen? Also es wird auch Athleten, Athletinnen und Athleten geben, die möglicherweise dann da rausfallen.
Das lässt sich im Moment noch nicht so genau sagen, weil wir dieses System sozusagen erst umstellen müssen. Aber wenn wir in die vergleichbaren Länder schauen, in denen diese Umsetzungen bereits stattgefunden haben, und da ist England zu nennen, da ist Frankreich zu nennen, da sind die Niederlande oder Norwegen zu nennen. Ja, da gehören auch diese harten Entscheidungen, einem Athleten, einer Athletin zu sagen, es reicht nicht mit dazu, damit wir die Ressource, die immer endlich sein wird, auf diejenigen konzentrieren können, die dieses Weltklasse-Potenzial tatsächlich haben, um am Ende dann auch wieder mehr Erfolg im Sinne von Medaillen rauszubekommen.
Ja, Sie haben die anderen Nationen angesprochen. Niederlande ist, glaube ich, ein super Beispiel. Die haben ungefähr fünfmal so wenig Einwohner wie wir, aber sind im Medaillenspiegel fast gleich auf. Ne? Also die scheinen vieles richtig zu machen. Wann werden wir denn Auswirkungen davon spüren, dass es besser wird? Ist das in LA in 4 Jahren schon möglich?
Ich fürchte, so schnell wird es nicht gehen, weil strukturelle Veränderungen, und das ist das, was wir derzeit tun, wir haben ja keine neuen Athleten dadurch, dass wir jetzt auf der strukturellen Ebene etwas ändern, wird es vermutlich länger dauern. Ich gehe zumindest davon aus, dass wir vor Brisbane 32 da keine belegbaren Erkenntnisse erzielen werden. Wir werden also eine halbe, vielleicht eine ganze Athletengeneration brauchen, um solche Veränderungen auch zu sehen. Den langen Atem muss man haben. Wir haben 2 Jahrzehnte Rückwärtsentwicklung hinter uns und wir werden nicht in einer olympischen Periode wieder auf den Pfad der Tugend zurückkehren.
Was sagt denn der Kanzler dazu? Olaf Scholz war ja jetzt gerade hier und die Sportlerinnen und Sportler sagen ja auch, es ist toll, dass er mal kommt, dass er auch wirklich zu den Wettkämpfen kommt. Viele sagen aber auch, wir würden uns freuen, wenn er nicht nur kommt, wenn uns Medaillen um den Hals gehängt werden, sondern dass er auch mal zu deutschen Meisterschaften zum Beispiel kommt und sich da blicken lässt. Haben Sie das auch mit ihm besprochen?
Ich glaube, er hat hier möglicherweise in dieser Form das erste Mal erlebt und gespürt, was in so einem olympischen Dorf los ist und was in einem olympischen Team passiert, wenn man sich mitten in der Gamestime befindet. Und insofern, glaube ich, nimmt er eine ganze Reihe Eindrücke mit, die ihm vielleicht auch nochmal stärkeren Insight gegeben haben, um wie viel Intensität, um wie viel Konzentration und auch Commitment es bei den Athletinnen und Athleten geht. Wir haben ja noch mehr Ministerinnen und Minister da gehabt, die mit gleichen Eindrücken wieder nach Hause gefahren sind. Und wir brauchen, das ist bei uns im Leistungssportsystem ja so angelegt, auch die Unterstützung der Bundesregierung und der Länderregierung, die bei uns einen wesentlichen Teil der Sportförderung stemmen. Diese positiven Eindrücke sind sicher dazu geeignet, Ihnen auch nochmal deutlich zu machen, dass es sich lohnt, in den Sport insgesamt zu investieren, aber auch in den Leistungssport zu investieren, weil er in der Lage ist, zu aktivieren, was wir in der Bevölkerung dringend brauchen. Wir brauchen eine Orientierung an Leistung. Wir brauchen weiterhin die Akzeptanz auch von Leistungssport und Sport in der Bevölkerung. Und wenn wir Olympische Spiele einmal wieder in Deutschland ausrichten wollen, dann brauchen wir auch die Begeisterung in der Bevölkerung, das mitzumachen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Also die Bundesregierung hat sich ja klar bekannt. Ich vermute mal, dass Olaf Scholz nach seinem Besuch jetzt auch keinen anderen Eindruck gewonnen hat, dass das auch für Deutschland ganz gut sein könnte. Und die Ausrichter der vergangenen Spiele sind ja jetzt ja alle auch oben zu finden in den Medaillenspiegeln. Also Frankreich trumpft hier groß auf, Großbritannien seit 2012, Japan auch. Also das könnte ja schon einen Effekt auch geben. Haben Sie eigentlich hier so ein Gefühl gewinnen können, Thomas Weikert vielleicht auch, wie das so international gesehen wird? Hätte Deutschland gute Chancen, olympische und paralympische Spiele auszutragen, 2040?
Also ich glaube, was unbestritten ist und wir x-fach auch belegt haben, ist, dass wir in Deutschland erstklassige Sportgroßveranstaltungen ausrichten können. Ob es die European Championships in München waren, ob es die Europameisterschaft jetzt kürzlich in Deutschland war, andere Weltmeisterschaften und Kontinentalmeisterschaften, die bei uns einfach sauber durchgeführt werden und alle wissen, da kann man Deutschland fast blind eine Veranstaltung geben, das ist klar. Dass wir das auch in einer Begeisterung tun können, die man für Olympische Spiele haben will, ist etwas, wovon wir erstmal unsere eigene Bevölkerung überzeugen müssen. Der Weg liegt noch vor uns. Wir haben ja durchaus auch schon schlechte Erfahrungen mit Befragungen erlebt.
Eigentlich ausschließlich schlechte Erfahrungen, ne?
so lange befragt wurde, ja. Aber ich glaube, was gezeigt wurde, ist, dass Olympische Spiele in einer westlichen Nation, in einer offenen Gesellschaft, mit allen negativen Begleiterscheinungen, wie wir sie jetzt in Paris erlebt haben, mit ganz viel Sicherheitsfragestellungen, aber auch mit viel Präsenz von Polizei und Militär in den Straßen, hat dazu geführt, dass in Frankreich die Bevölkerung, glaube ich, überzeugt ist, dass es richtig war, solche Olympische Spiele in Paris zu machen. Und ich bin davon überzeugt, das kann, vielleicht ist es auch schon übergeschwappt nach Deutschland, und dass wir eine Mehrheit davon gewinnen können, dass auch Deutschland solche Spiele braucht.
Danke fürs Gespräch und alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
So, das ist also die Bilanz des Deutschen Olympischen Sportbundes. Wir waren ja die ganze Zeit, du hast es vorhin schon mal gesagt, hier im Deutschen Haus mit unserem Studio. Und dieses Fanfest hier, das es ja zum ersten Mal gab vom DOSB, das haben wir hier jeden Tag genau beobachtet. Das war, glaube ich, ein großer Erfolg, oder?
Ja, und ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch vorher, wie das angenommen wird, weil ich eine Sache komischerweise nicht auf dem Zettel hatte. Das ist eigentlich im wahrsten Sinne total naheliegend, aber Paris ist eben nicht weit von Deutschland. Ich glaube, so nah waren die Spiele wahrscheinlich seit 72 nicht mehr. London, da hast du zumindest noch den Ärmelkanal dazwischen gehabt, 2012. Also viele sind einfach auch während der Spiele noch spontan hierher gekommen, habe ich gehört, weil sie gesehen haben, wie schön das hier ist und haben sich das hier angeguckt, wollten einfach mal dabei sein. Und es waren wahnsinnig viele deutsche Fans hier. Also wir haben ja bei jedem Wettkämpfen Schwarz-Rot-Gold gesehen. Es war sehr laut, wenn die deutschen Sportlerinnen und Sportler in der Halle waren, im Stadion, auf dem Tennisplatz, wo auch immer. Das hat schon großen Spaß gemacht und auch die Fanzone hier, also es waren jeden Abend 2.000 bis 3.000 Menschen hier. Es war immer fast ausverkauft, würde ich sagen.
Wie war das für die Menschen in Paris? Das war ja auch vorher die große Frage. Julia Borutta ist unsere ARD-Korrespondentin hier. Julia, die Pariser gelten ja eher als Nörgler und Meckerfritzen. Wie haben Sie denn jetzt die Spiele erlebt?
Als eine Befreiung von den bleiernen Wochen vor den Spielen, die ja so sehr durch die politischen Querelen belastet waren, und außerdem als eine Wiederentdeckung ihrer selbst. Also sie hatten ja so viel Kritik an diesen Spielen, hatten befürchtet, dass es Chaos gibt, dass nichts funktioniert, dass es alles zu unsicher sein würde. Und jetzt stellen sie eben überrascht fest, hey, wir können das ja. Wir haben kühne und wunderschöne Spiele abgeliefert. Eine Pariserin hat mir stolz gesagt, wir sind eben doch die unbeugsamen Gallier, die sich selbst übertreffen.
Ja, auch nach allem, was wir so mitbekommen haben, waren die Franzosen wirklich begeistert von den Spielen. Allein wie viele auch ohne Tickets zu den Wettkämpfen gekommen sind, ne? Auf der Straße, Marathon, Radsport. Ich finde, da hat man erst so richtig gesehen, Triathlon auch, wie die Begeisterung hier so ist, ne? Gibt es denn auch eine Faktenbasis für das gute Gefühl, Julia?
Ja, absolut. Es wurden 9,2 Millionen Tickets verkauft. Das ist Rekord, das gab es noch nie. Auch die Einschaltquoten im Fernsehen übertreffen alle Erwartungen. Eine Rechnung von vor ein paar Tagen besagt, dass jeder Franzose im Schnitt 19 Stunden Olympia geguckt hat. Entgegen aller Unkenrufe sind auch die Metros pünktlich gefahren. Das Verkehrschaos ist ausgeblieben. 500.000 Fahrgäste mehr als sonst um diese Jahreszeit war gar kein Problem. Dank der extra installierten Messgeräte wurde zum Beispiel die Taktung spontan angepasst. Passt, wenn die Menschen sich doch später aus dem Stadion wegbewegt haben, wie das zum Beispiel nach diesem Stabhochsprung-Rekord von Armand Duplantis gewesen ist. Die Hoteliers haben wieder erwarten 15% mehr Buchungen als letzten Sommer gehabt. Da gab es ja Befürchtungen, dass es eher runtergehen würde, und auch die Sicherheit hat gestimmt. Außer dem Sabotageakt zu Beginn der Spiele gab es keine größeren Vorkommnisse, gibt das Innenministerium an. Und dann sind da natürlich diese märchenhaften Bilder, die uns Frankreich geschenkt hat. Spiele wie auf einer Post Karte, Beachvolleyball am Eiffelturm, Skaten vor dem Obelisken auf der Place de la Concorde, Reiten in Versailles, Radrennen auf dem Montmartre. Also das hat natürlich ganz maßgeblich zu dem Erfolg beigetragen.
Ja, und auch bei den Wettkämpfen hat man ja so richtig gespürt, wie sehr die Franzosen es auch genossen haben, hier zusammen zu feiern und zusammen zu singen, gerade weil das Land ja gerade auch politisch so gespalten ist. Und die stimmen dann ja auch einfach mal so die Nationalhymne an, die Marseillaise, mitten im Stadion während eines Spiels.
Ja, totaler Gänsehautmoment vor dem Handballspiel beispielsweise gegen die deutsche Mannschaft, als die Hymnen gespielt wurden.
Und das ist, glaube ich, für Sie irgendwie ganz wichtig, so eine Gemeinsamkeit zu entdecken. Also irgendwas, worauf sich alle einigen können. Danach sehnen sich ja auch die Menschen, gerade wenn es politisch gerade so schwierig ist. Und das hat sich bei diesem gemeinsamen Singen, jedenfalls habe ich das so empfunden, gezeigt. Glaubst du, Julia, dass das nachhaltig ist und den politisch gespaltenen Franzosen mehr Einigkeit bringen könnte?
Also die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, wünscht sich das. Sie hat gesagt, dass sich jetzt alle eine große Dosis Glück für die kalten Tage abholen können. Das meint sie natürlich im übertragenen politischen Sinne. Sie ist überzeugt, dass die grünen und sozialen Stadtprojekte, die durch die Spiele einen ungeheuren Boost erfahren haben, hier in der Stadt als Erbe bleiben werden und sich auch weiterentwickeln. Aber auf der nationalen Bühne muss man doch skeptisch bleiben. Der Graben zwischen den politischen Lagern hier ist sehr tief. Wir wissen immer noch nicht, wann Macron einen Premier ernennt und ob er sich auf die Linke, die ja die stärkste Kraft bei den Neuwahlen geworden ist, zubewegen wird. In der Politik ist es eben schwieriger als im Sport. Als hier zwei Beachvolleyball-Teams sich in die Wolle gekriegt haben, hat der DJ einfach Imagine von John Lennon gespielt und schon haben die Spielerinnen gelächelt, alle haben mitgesungen und die Sportlerinnen haben von ihrem Streit abgelassen. So einfach ist es in der Politik. Ja, leider nicht.
Ja, das war auch so ein bewegender Moment dieser Spiele.
Absolut.
Und bei der Eröffnungsfeier hat der Song ja auch eine große Rolle gespielt. Das war auch schon Gänsehaut. Das war ein episches Ereignis. Deshalb sind natürlich alle sehr gespannt, was sich Starregisseur Thomas Joly jetzt für die Schlussfeier heute Abend ausgedacht hat.
Ja, aber ein paar Bands, die heute Abend spielen, haben wir gestern schon gesprochen. Dieses Mal ist die Schlussfeier natürlich nicht auf der Seine, sondern im Stade de France vor 80.000 Zuschauern. Reporter Tim Brockmeier hat jetzt noch ein paar mehr Einzelheiten für euch.
Es ist zwar noch vieles geheim, aber es kann schwer davon ausgegangen werden, dass es wieder eine beeindruckende Show werden wird mit viel Licht, Künstlern, Akrobaten und Tänzern. Ein visuelles Fresko, sagt Joly, um sich von den Sportlerinnen und Sportlern aus aller Welt zu verabschieden. Die und ihr Einmarsch ins Stadion stehen natürlich im Mittelpunkt der Show. 9.000 von ihnen sollen kommen, darunter auch die deutschen Fahnenträger Laura Lindemann und Max Rennschmidt. Bevor es zum allerletzten Akt dieser Sommerspiele in Paris, dem Erlöschen der Olympischen Flamme, kommt, wird es noch eine symbolische Übergabe der Olympischen Flagge an den Ausrichter der Spiele 2028 Los Angeles geben. Und für diese Übergabe haben die Macher von LA 28 ordentlich Show und Prominenz aufgefahren. Snoop Dogg, Billie Eilish, die Red Hot Chili Peppers, Michael Johnson und hartnäckig hält sich das Gerücht, dass sich Schauspieler Tom Cruise mit einer Stunt-Performance vom Dach des Stade de France abseilen wird, um die olympische Flagge dann nach Hollywood zu bringen. Hört sich alles danach an, als sollte man sich diese Schlussfeier heute Abend dringend reinziehen.
Also wir können sagen, diese Spiele sind im Olala-Land, die nächsten dann im Lala-Land.
Ja, 4 Jahre sind es jetzt noch bis L.A. Das klingt total viel, aber wenn man Olympische Spiele vorbereitet, dann sind 4 Jahre eigentlich sehr, sehr wenig. Also die sind natürlich schon längst dran mit der Vorbereitung. Und deshalb weiß unsere Korrespondentin Antje Sieb in Los Angeles auch schon einiges über die Planungen.
Los Angeles will kein Stadion komplett neu bauen, sondern höchstens mal einen Übergangsbau hinstellen. Besonders ungewöhnlich ist vielleicht, dass die Schwimmwettkämpfe im Footballstadion stattfinden sollen und davor werden vorübergehend 2 Schwimmbecken da auf den Rasen gestellt. Neue Sportarten gibt's auch. Flag Football und Squash sind ganz neu. Cricket, Lacrosse und Baseball und Softball kommen wieder. Und fürs Olympische Dorf soll ganz pragmatisch der Unicampus genutzt werden. In der Uni seien die das gewohnt, tausende junge Leute unterzubringen und zu versorgen, sagen da die Verantwortlichen. Was Los Angeles eigentlich auch vorhatte, war, den öffentlichen Nahverkehr im Großraum bis zu den Spielen nachhaltig auszubauen. Die Bürgermeisterin hat gerade in Paris nochmal autofreie Spiele angekündigt. Und wer Los Angeles kennt, der denkt sich wahrscheinlich, oh, ambitioniert, denn LA ist eine absolute Autostadt. Für die ganz großen Pläne werden das Geld und auch die Zeit aber wohl nicht reichen. Deshalb will sich Los Angeles tausende von Bussen ausleihen und wo es möglich ist, Menschen ins Homeoffice schicken, damit der Verkehr nicht zusammenbricht.
Siehste, habe ich ja gesagt, 4 Jahre klingt viel. Und jetzt ist schon klar, dass für manche Pläne die Zeit gar nicht mehr reicht.
Ja, du bereitest dich so ewig lange drauf vor und dann ist in gut 2 Wochen auch schon wieder alles vorbei. Wobei ja die Paralympics dann auch noch kommen und die werden zum Beispiel hier in Paris auch ein großes Fest werden, bin ich sicher.
Das stimmt. Und dann ist es vorbei, aber das Schöne ist, solche Olympischen Spiele hinterlassen einfach Emotionen für die Ewigkeit. Die nimmst du mit, ja. Die behältst du in deinem Herzen. Was war für dich dein olympischer Moment?
Also ich hatte jeden Tag 2 mit dir hier, weil wir jeden Tag 2 Folgen
aufgenommen
haben hier an diesem Spiel. Es gab also so vermeintlich unscheinbare Besuche wie beim Fechten, wo ich total geflasht war von der Begeisterung, aber so olympische Momente, also das Gold von Yemisi Ogunleye, Kugelstoßerin der Leichtathletik, das war schon geil. Und
Nicht nur das Gold, ne, sondern dass sie ja auch dann bei uns
Besuche. Ja, die Besuche der Sportlerinnen und Sportler war super. Es waren jetzt meine 3. Olympischen Spiele. Ich kann für mich sagen, für mich waren es die mit Abstand schönsten. Mhm. Und Kollegen, die wirklich jetzt mehr als 10 erlebt haben, die sagen das auch. Ja. Also die sagen, Paris ist wirklich ganz weit vorne, wenn nicht sogar ganz vorne.
Ja, 10 waren es bei mir noch nicht. aber fünf immerhin auch. Und ich würde auch sagen, es waren die schönsten. London war auch toll, aber hier irgendwie ist die Stadt einfach noch mal schöner. Diese Kulissen, die wir immer gesehen haben, die Wahnsinn. Bilder. Also es ging schon mit der Eröffnungsfeier los. Und was du eben ja auch schon gesagt hast, mit den Hunderttausenden auf den Straßen bei den Wettkämpfen. Wir waren zusammen beim Straßenrennen der Frauen. Also das war schon wirklich großartig.
Ja, aber das war's jetzt, Kerstin, auch für uns.
Tja.
Ich habe gerade mal geguckt, 34 Folgen haben wir gemacht.
Boah, echt so viele.
Vielen Dank an euch da draußen, alle, die dabei wart, jede Folge hoffentlich genossen haben. Wir hatten großen Spaß hier und ich hoffe, das war uns auch anzuhören.
Ja, und vielen Dank natürlich auch an alle Sportlerinnen und Sportler, die uns ihre ganz persönlichen Geschichten hier erzählt haben. So offen und alle wirklich so nett und so sympathisch, das war uns wirklich eine große Freude.
Wir haben viele nette Begegnungen gehabt und unzählige Male, ich möchte fast sagen, unzählige Male am Tag, Gänsehautmomente. Hier sind für euch und für uns nochmal die schönsten dieser Spiele.
Klappt das mit dem ersten Edelmetall für die deutsche Mannschaft? Gold für Lukas Mertens!
Ich bin es schon gewohnt, dass ich so der Dosenöffner bin.
Gold für Jessica von Bredow-Wendel und Silber Isabel Werth.
Das ist das verrückteste Gold in der Kanu-Rennsport-Geschichte.
Werde ich noch eine Weile brauchen, glaube ich, um das zu verarbeiten.
Das muss Gold sein, da ja war Volomea.
Gold für Yemisi Ogonea.
Ich habe meine Hände erhoben und gesagt, Gott, das ist ein Moment, den du mir versprochen hast.
Die deutschen 3x3-Basketballerinnen holen Gold.
Einfach wie ein Traum.
Gold für Laura Lindemann und die deutsche Triathlon-Mix-Staffel.
Angelique Kerber, ihre Karriere ist vorbei.
Stefanie, au revoir, Timo Boll.
An alle Fans, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank an alle.
Dann haben wir sicherlich im Anfang schon die dollsten Sachen erlebt.
Tor, 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 Tor. Ich werde wahnsinnig.
Ich hab gezittert beim Schlusspfiff.
Ole, ole, Leo, das ist die Silbermedaille.
Es ist einfach immer noch unreal.
Silbermedaille für Oliver Klee mit dem 10 Kilometer Freiwasser.
Ehlers, Wickler, Silber für die beiden. Ein großer Erfolg, aber so deutlich das Finale zu verlieren, ist bitter.
Zu Nummer 3, Rebecca Hahn in Führung Deutschland. Jabba, dabba, dabba, da, hol die Bronzemedaille.
Das heute in diesem Stadion mit dieser Stimmung. Top, glaube ich, alles.
Diese Atmosphäre, diese Stimmung, das ist einfach nur geil.
Es wird auf jeden Fall ein Erlebnis bleiben, das ich auch irgendwann vielleicht mal meinen Enkelkindern erzählen kann.
Le bon mot du jour.
Heute mit Jan Dittjogeit.
ARD-Ruderreporter beim Olympiasieg von Oliver Zeitler.
Er zeigt, wie es gemacht wird. Und wie wird's gemacht? So wird's gemacht.